So langsam trudeln ja alle wieder ein oder sind eingetrudelt von ihrem großen Sommerurlaub, wenn sie denn einen hatten. Bei mir ganz ähnlich und es führte dazu, dass ein großer Jahrestag in den Urlaub fiel und deswegen hier sehr verspätet kommt. Denn es ist schon 3 Wochen her, da hat sich ein Todestag gejährt, der es auch vermehrt ins Feuilleton gebracht hat. Ein Todestag eines durchaus radikalen Denkers, der am 6. August vor 50 Jahren verstorben ist. Theodor Adorno. Ein Denker, der das intellektuelle Leben der Nachkriegszeit wie nur wenige geprägt hat, dass Adorno wichtig war für das intellektuelle Leben der BRD, das ist durchaus bemerkenswert. Denn es ging Adorno zentral darum, das Denken gegen das Bestehende, gegen die herrschende Ordnung auszurichten. Aus Anlass des 50. Todestags von Adorno haben sich unsere Kollegen von Sachzwang FM eine kleine Würdigung einfallen lassen und bringen einige Gedanken von dem, was an Adorno heute noch interessant und wichtig sein könnte.
Theodor W. Adorno verdankt seine herausragende Stellung als der vielleicht luzideste Philosoph, Kultur- und Gesellschaftskritiker des vergangenen Jahrhunderts nur zum einen der außerordentlichen Weite und Tiefe seines Oeuvres. Zum anderen war die institutionelle Position, die er in den 50er und 60er Jahren bekleidete, historisch einzigartig. Sie war bedingt durch den großen Bruch, der doch keiner wurde. Die Entnazifizierung und Re-Education der Nachkriegszeit. Die antifaschistische Besatzungsmacht der Alliierten verhalf dem intellektuellen Nestbeschmutzer auf seinen Frankfurter Lehrstuhl. Vergleichbar kritische Geister wurden zuvor und werden seither von den Futtertrögen akademischer Forschung und Lehre ferngehalten. Natürlich ist es nicht ganz falsch, wenn es allerorten heißt, sein Einfluss habe das geistige Klima der Bundesrepublik geprägt. Aber maßgeblich oder gar wie kein zweiter? Die Welt sähe gewiss anders aus, wenn sein Denken wirklich massenhaft Wirkung gezeitigt hätte. In der Fanschar des Denkers finden sich akademische Streber, deren symbolisches Pensum von Kritikperformance im Sinne der FDGO austariert ist, ebenso wie radikale Dissidentinnen und Staatsfeinde, die sich allerdings in Sachen Stilempfinden noch eine Menge vom Meister abschauen können. Denn Adorno, das ist auch Feilen an der Form. Hier steht nie etwas in Klammern und Absätze gehen in seinen Schriften manchmal über ganze Seiten. Das wohl bemerkenswerteste an Adorno ist, dass bei ihm außerordentliche sprachliche Gewandtheit und kompromisslose Gesellschaftskritik, subjektives Verfahren und Objektivitätsanspruch, Voluntarismus und Materialismus, Form und Inhalt, zarte Sensibilität und verbindlichster Gegenstandsbezug, intellektuelle Wissenschaftlichkeit und subtiles ästhetisches Empfinden nicht nur Hand in Hand gehen, nebeneinander sich addierende oder komplementäre Aspekte abgeben, sondern geradewegs eins sind. Integrale Momente des einen Denkens. Vor 50 Jahren, am 6. August 1969, starb Theodor Wiesengrund Adorno überraschend auf einer Urlaubsreise. Er wurde nur 65 Jahre alt. Mochte es für die gesellschaftliche Linke nach den Höhenflügen der 60er und 70er Jahre eine ernüchternde, ja deprimierende Erfahrung gewesen sein, zu erleben, dass ihre diskursive Lufthoheit nur eine fragile und zeitweilige gewesen ist, so blieb diese Niedergeschlagenheit Adorno erspart, jedoch nicht nur aufgrund seines frühen Todes. Der dem Nationalsozialismus Entronnene hatte ungleich härtere Erfahrungen bereits Jahrzehnte vorher durchleben müssen. Er wusste besser als nachgeborene Aktivisten, dass man es nicht nur mit reaktionärer Tagespolitik oder opportunistischem Personal zu tun hatte, dem mit Kampagnen zu kontern ist, sondern mit einer mächtigen, wenn auch nicht allmächtigen Tendenz der Geschichte, die er wiederum mit Marx als Vorgeschichte der Menschheit verstand und gegen die anzustinken ein ganzes Lebenswerk ausmachen würde, das mehr noch als Fleiß nach Tiefe verlangt. Wenn es überhaupt eine Traditionslinie geben kann, so sind die, die heute fortführen, worum es Adorno zu tun war, sicher nicht diejenigen, welche das akademische Universum mit schlauen Kolloquien und nicht enden wollender Sekundärliteratur überschwemmen. Vielmehr sind hier und da vereinzelt kluge Autorinnen und Publizisten zu finden, die nicht aus Renommiergehabe oder karrieristischem Fortkommen heraus zu Werke gehen, sondern die mit Adorno auch sein radikales Weltverhältnis teilen, bis in die essayistische Form hinein. Je mehr diesen unscheinbaren Menschen der Vorwurf anhaftet, elitär und selbstgefällig, verkopft und unverständlich zu sein, desto mehr ist das Gegenteil der Fall. Sie wissen mit Adorno, dass mehr als der Geist, der menschliche Körper, dieser quälbare Leib, Quelle von Lust und Leid gleichermaßen ist. Überhaupt teilt das Schicksal, angefeindet und vergötzt worden zu sein, wie kaum ein Intellektueller seiner Zeit, Adorno in dieser Intensität der ideologischen Konfrontation höchstens mit Sigmund Freud 50 Jahre zuvor und mit Karl Marx weitere 50 Jahre zuvor. Sie alle, die so wichtig waren, dass noch nach ihrem Tod so vehement nachgetreten werden muss, wurden Immigranten mit gutem Grund. Nichts verlogener, als wenn heute das schlechteste Land der Welt sich mit ihnen zu schmücken versucht. Doch genau das geschah einmal mehr, als sich anno 2003 zu Adornos 100. Geburtstag eine Melange von Laudationis zweifelhafter Gratulanten über den toten Jubilar ergoss. Verkehrte Welt. Es war, als ob sich auf einmal Til Schweiger anmaßte, Worte über Georg Seslen zu verlieren. Unerträglich, als wenn sich Dieter Bohlen über Mark Fischer verbreitet oder Torsun Teichgräber über Simon Reynolds. Das Jahr 2019 zeigt nicht nur das 50. Todesjahr Adornos an, auch die Dialektik der Aufklärung, eines seiner Hauptwerke, wird 75 Jahre alt. Das 1944 verfasste Buch erschien erst 3 Jahre später, zunächst in einer winzigen Auflage von 2000 Exemplaren. Es darf wohl als das zugleich wichtigste, wuchtigste und finsterste Werk des Jahrhunderts bezeichnet werden. Die während Weltkrieg und Holocaust entstandenen philosophischen Fragmente, so der Untertitel, gehen in der jahrhundertewährenden Geschichte von Neuzeit und Moderne Trends und Indizien nach, die das paradoxe Kulminieren von bürgerlicher Gesellschaft und Aufklärung in jener eigentümlichen Barbarei befördert haben. Dabei wird der durchaus totalitäre Selbstlauf der Konkurrenzgesellschaft deutlich, lange bevor sich Modebegriffe wie Globalisierung durchsetzen konnten, die unverbindlichem Feuilletonismus sowieso angemessener sind. Ohnehin ist die kapitalistische Gesellschaft von Sachzwang und Selbsterhaltung für Adorno nicht bloß eine Machenschaft von Konzernen. Vielmehr werden Analyse, Begriff und Darstellung der Gesellschaft der verhärteten Charaktere nur gerecht, soweit sie objektive und subjektive Bedingungen zusammendenken. Nicht erst der Exilant ist auf sein beschädigtes Leben zurückgeworfen, sondern jeder Mensch, der den Gedanken zulässt und nicht konformistisch als den von Spaßbremsen denunziert. Daher jener hohe Stellenwert der Freudschen Psychoanalyse, in der dialektischen Theorie. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt.
Ja, Sachzwang FM mit einigen Gedanken zum 50. Todestag von Theodor Adorno. Und nebenbei, was man hier als Hintergrundmusik gehört hat, war Adorno selbst, der eigentlich nämlich mal vorhatte, Komponist zu werden.
Jetzt ist Adorno ja vor allen Dingen bekannt als Autor von großen Werken, Dialektik der Aufklärung, Negative Dialektik, Ästhetische Theorie. Das sind Bücher, die als schwer zugänglich gelten, die in sich geschlossen sind und die ja von der Form her vielleicht auch so ein bisschen den Charakter von Rätseln haben, um ja der Komplexität der Wirklichkeit gerecht werden zu können. Wenn wir hier über Adorno sprechen, dann kann es meines Erachtens nicht nur darum gehen, ein Loblied auf so einen Denker wie Adorno zu singen, Adorno zu würdigen. Das verlangt meines Erachtens auch danach, eine Kritik an Adorno zu formulieren. Eine Kritik nicht im Sinne der Erledigung oder Entledigung, sondern eine Kritik, die das Denken Adornos selbst verlangt. Adorno wollte eine theoretische Debatte forcieren, er wollte kritisiert und widerlegt werden. Und im besten Sinne heißt das dann, sich wirklich auf das Denken Adornos einzulassen und dort Widersprüche aufzuspüren, um so das Denken Adornos über Adorno selbst hinauszutreiben. Das ist ein Unterfangen, das hier natürlich kaum mit nur annähernder Vollständigkeit getan werden kann. Was ich aber tun will, ist ein paar Anregungen zu geben. Anregungen in dem Sinne, dass ich hier auf Protagonisten hinweise, auf Zeitgenossen von Adorno, die damals schon eine Kritik an Adorno formuliert haben. Und zu diesen Zeitgenossen gehört zum Beispiel so jemand wie Johannes Agnoli, ein marxistischer Denker aus Italien, der in der Nachkriegszeit in Deutschland gelebt und gelehrt hat. Und Johannes Agnoli hat zum Beispiel einen Text geschrieben mit dem Titel Vorläufiger Versuch über das historische Ende Adornos. Das ist enthalten in einem Sammelband von Agnoli, der da heißt 1968 und die Folgen. Und Agnoli formuliert in diesem Text eine Kritik, die ungefähr so lautet: Adorno geht radikal aus vom bürgerlichen Denken, um die Widersprüche des bürgerlichen Denkens kritisch zuzuspitzen und gegen die bürgerliche Gesellschaft selbst zu richten. Adorno verbleibt aber in diesem Unterfangen, so die Kritik Agnolis, im Horizont des bürgerlichen Denkens. Er kommt nicht über das bürgerliche Denken hinaus. Das ist eine Kritik, die so ähnlich auch ein Schüler von Adorno formuliert hat, nämlich Hans-Jürgen Krahl. Und Hans-Jürgen Krahl hatte zunächst ein sehr enges Verhältnis tatsächlich zu Adorno gehabt. Zum Bruch kam es dann jedoch als Studenten im Jahr 1969, im Januar dieses Jahres 1969, das Institut für Sozialforschung besetzt haben, was dann auch ein Gerichtsverfahren nach sich gezogen hat, wo Adorno und Hans-Jürgen Krahl sich gegenüber saßen. Hans-Jürgen Krahl hatte an dieser Besetzung eben teilgenommen. Carsten Prien schildert hier, in welchem Verhältnis Krahl und Adorno standen, bevor Adorno dann im August 1969 gestorben ist.
Das ist schon also ein Schüler-Lehrer-Verhältnis zunächst gewesen. Und man könnte halt sagen, dass Krahl sich halt gegen Adorno gewandt hat mit dem Impetus, auch der vor allen Dingen der frühen kritischen Theorie. Also er hat ja nach Adornos Tod, der übrigens bald nach diesem Gerichtsverfahren, in dem die beiden nochmal aufeinander stießen, erfolgte, einen Artikel veröffentlicht, in dem er genau dieses Verhältnis reflektiert, und Krahl beurteilt sozusagen die Beschränkung der kritischen Theorie, die er überschritten hat, in dem Faschismustrauma, an dem Adorno zeitlebens gelitten hätte und an das er gebunden geblieben wäre, in der Form, dass eben es einfach die Angst gab, eine faschistische Reaktion hervorzurufen durch revolutionäre oder auch nur radikaldemokratische Aktionen der Studenten. Und diese Furcht, die hat sich aber auch auf die Theorie ausgewirkt, eben in Form dieser unbestimmten oder reinen Negativität. Wenn Adorno etwa das ganz andere hypostasiert, schlägt das natürlich im nächsten Moment in Affirmation des Bestehenden um, mit dem die Kritik nichts verbindet, mit dem sie aber auch keine Angriffspunkte mehr teilt. Und wenn man zwischen allen Stühlen sitzt, dann kann das auch ganz bequem sein, weil es eben halt dann auch keine Auseinandersetzung mehr geben muss, man sozusagen entrückt ist. Und das hat ja dazu auch beigetragen, dass viele davon gesprochen haben, die kritische Theorie wäre die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik gewesen. Also dieses Renommee, was die späte kritische Theorie, muss man sagen, in der Bundesrepublik genießt, ist auf ihren entpolitisierenden Effekt doch wohl eher zurückzuführen. Und das hat eben halt Kral durchschaut. Allerdings, wie ich das eben schon in Momenten seiner Biografie versucht habe darzustellen, nicht ohne das Versprechen, was in ihr angelegt war, zu bewahren. Und dieses Versprechen war halt, das Individuum gegen seine Zurichtung einer total verwalteten Welt zu bewahren. Nur war sich Kral dessen bewusst, dass das nicht passieren könnte in einfacher Negation, in innerlicher Immigration, sondern dass es dazu einen kollektiven Handelsbedarf.
Was hier in der Zusammenfassung von Carsten Prien vielleicht leicht missverständlich klingt, Kral hat Adorno nicht einfach nur ein Faschismus-Trauma unterstellt, was gleich so ein bisschen klingt, als ja, ob man die Realität dessen, was eben der Nationalsozialismus bedeutet hat, nicht so richtig wahrhaben will, würde ich sagen. Im Gegenteil, Kral hat an Adorno gewürdigt, dass der den Geschichtsbruch Auschwitz als Einbruch auch für das Denken markiert hat, Einbruch, der unweigerlich auch in das revolutionäre Denken mit eingehen muss, wie es Kral eingesehen hat. Und dieses Diktum müsse, so Kral, auch in den Debatten des SDS eine Rolle spielen. Kral kritisierte an Adornos Denken aber sehr wohl, dass es die Brücke zu einer kollektiven Praxis abgebrochen hat. Interessant ist dann zu merken, dass diese Adorno-Kritik von Hans-Jürgen Kral von einem anderen Denker herrührt, so ein bisschen, nämlich von Leo Kofler, einem Marxisten aus Österreich, der in den 50er Jahren in Deutschland in der Jugend- und Erwachsenenbildung gewirkt hat, der also außerakademisch gewirkt hat, aber auch einen großen Einfluss hatte auf die Entstehung einer neuen Linken. Darauf weist der Historiker Christoph Jünke hin.
Oder häufig wird das auch angeführt, diese klassische Kritik des Hans-Jürgen Kral, nachdem Adorno 1969 gestorben ist und der dann in so zwei Texten seine eigene Tradition, er war ja ein Frankfurter durch und durch, der Hans-Jürgen Kral sozusagen scharf kritisiert hat, wo er die kritische Theorie des politischen Fatalismus, des Pessimismus und des fehlenden Zugangs zur politischen Handlung und damit auch natürlich verbunden einem falschen Marxismusverständnis, einen in Teilen falschen Marxismusverständnis kritisiert hat. Diese Kritik ist sehr bekannt. Das Interessante ist, es ist fast dieselbe Kritik, die Leo Kofler gehabt hat, und zwar 5 Jahre vorher. Also er hat schon vor 65 in den Jahren 62 bis 65 genau diese Punkte eigentlich versucht zu kritisieren und hat gesagt, natürlich haben sie große Verdienste als Erneuerer der marxistischen Theorie, aber diese Erneuerung für Kofler ging nicht weit genug, weil sie eben nicht interessanterweise auch die praktische politische Frage gestellt haben, was daraus folgt, und weil er von Anfang an kritisiert hat, diesen leicht kokettierenden, verzweifelnden Pessimismus, den Adorno immer an den Tag gelegt hat. Und er hat immer gesagt, hier kippt quasi eine emanzipative Theorie, kippt in eine nihilistische, hat er in diesem klassischen bösen alten Wort gesagt, um. Und für ihn war die praktische Konsequenz dieser kritischen Theorie oder seiner Kritik war sozusagen immer das Denken von schon früh eben von Jürgen Habermas, wo er gesagt hat, das kommt dabei raus. Es kommt sozusagen ein junger, liberaler, latent auch Antimarxist wie Habermas dabei raus, wenn man nicht wirklich sozusagen im klassischen Sinne des revolutionären Marxismus denkt. Das hat er schon interessanterweise eben vor 65 kritisiert. Und er kam also zu früh mit seiner Kritik, aber im Grunde genommen geht es in dieselbe Richtung. Es ist eine Form der Ideologiekritik der Frankfurter Schule gewesen, die man später durchaus auch von Kral und anderen kennt, die aber eben bis dahin nicht dann wahrgenommen wurde und auch mit denen sie nicht umgehen konnten.
Ja, soweit Christoph Jünke über die Adorno-Kritik von Leo Kofler. Und das sollte hier mal eine Anregung sein, eine Einregung für jene, die mit dem Denken von Theodor Adorno etwas anfangen können. Johannes Anjoli, Hans-Jürgen Kral und Leo Kofler, das waren Denker, die als Zeitgenossen Adornos eine kritische Auseinandersetzung mit ihm gesucht haben und auch geführt haben. Wir bleiben aber noch bei Adorno und wollen dem Geblubber im Feuilleton etwas hinzufügen. gab es ja zum 50. Todestag von Adorno einige Artikel. Wir wollen etwas Radiospezifisches hinzufügen, denn Adorno ist gar nicht so weit weg von diesem Medium.
Er hat in der Zeit um 1930 nicht wenige Rundfunksendungen gemacht. Er hat Konzerteinführungen im Rundfunk gegeben. 1931 zum Beispiel hat er siebenmal ist er vor dem Mikrofon gewesen und hat Konzerte eingeleitet. Ich denke, Adorno ist kein prinzipieller Gegner des Radios, des Rundfunks, sondern er wollte bessere Programme und diese Möglichkeiten hat er genutzt.
Der Leiter des Adorno-Archivs Michael Schwarz über die Rundfunktätigkeiten von Theodor Adorno vor 1933. Dann ging er ins Exil in die USA und hatte dort auch einige Gedanken zum Radio zusammengetragen, wie Roger Behrens erläutert.
Gerade dieses sogenannte Radio Research Project ist ja eines der Beispiele dafür, wie er auch sich durchaus Gedanken macht um die Methodik und da auch Streit hat mit Lazarsfeld um die Methodik solcher Untersuchungen. Lazarsfeld wirft ihm vor, er würde die Radiohörer, Zuhörer und Zuhörerinnen für eigentlich unmündige Vollidioten von vornherein halten. Aber ich meine, dass wenn man sich das ansieht, was Adorno da konzipiert, es eben eher der Versuch ist, jenseits von Befindlichkeiten Strukturen herauszuarbeiten, wie Menschen überhaupt vors Radio kommen, wie jenseits der Nutzung bestimmter Medien überhaupt gewissermaßen der gesellschaftliche Platz dieser Medien zustande kommt. Das ist ja übrigens ein Punkt, der heutzutage gar nicht mehr auftaucht in der Medientheorie. Es wird immer davon ausgegangen, Fernsehen, Radio, was auch immer, das ist da und die Leute nutzen das, das ist Gesetz und dann kann man sich angucken, welche Programme bevorzugt werden oder wie auch immer. Das versucht Adorno an sich zu problematisieren und es ist eben sehr bemerkenswert, dass Eckbausteine seiner Kritik der Kulturindustrie in dieser Auseinandersetzung mit dem Radio formuliert werden, ganz explizit die sogenannte Hörertypologie. Sich zu fragen, warum ist das ein Gerät, was die Menschen begeistert und warum begeistert sie denn eher, wenn da Schlagermusik läuft oder einfache standardisierte Form von Klassik präsentiert werden, als das, was dieses technische Medium auch bietet, nämlich die Möglichkeit, sich mit komplexen ästhetischen Formen auseinanderzusetzen.
Ja, Roger Behrens über ein Projekt, in dem Adorno beschäftigt war und sich mit dem Radio beschäftigt hat. Auch nach 1945 das Radio für Theodor W. Adorno mehr als wichtig.
Man hatte die ganzen schlechten Erfahrungen des nationalsozialistischen Rundfunks da hinter sich und jetzt sollte ihm ein Gegenprogramm gemacht werden und das hat ja auch sehr lange die Medienlandschaft in der Bundesrepublik bestimmt, nämlich dass man eben diese regionalen Rundfunkanstalten hatte, die aber nicht irgendwie Regionalfunk gemacht haben, nicht, sondern ein wirklich aufklärerisches nach nationalsozialistisches Rundfunkprogramm. Und da war Adorno Feuer und Flamme, also war ständig eigentlich im hessischen Rundfunk zugange. Und er hat wunderbare Radiosendungen gemacht. Also die schönste Textsendung, die er gemacht hat, ist, was in den Noten zur Literatur abgedruckt worden ist, sind seine kleinen Proust-Kommentare. Und das war einfach sensationell. Da ist er mit Textstellen von Proust ins Radio gegangen. Marianne Hoppe, die kannte er aus Frankfurt schon vor der Nazi-Zeit. Die Marianne Hoppe ist ins Studio gekommen, hat die Proust-Stellen vorgelesen und dann hat Adorno improvisiert über diese Proust-Stellen. Das ist also Rundfunk at its best, kann man sich vorstellen. Dann eine andere Sendung, das ist meine Lieblingssendung, denkt man auch, wie kann Adorno sowas machen? Die heißt Schöne Stellen. Und da sucht er schöne Stellen, musikalisch schöne Stellen aus und macht sich Gedanken darüber, was das bewirkt aufs Hören, nicht? Und dass wir selbstverständlich schöne Stellen im Kopf haben, nicht? Aber sozusagen, dass das die Werke zerstört, wenn man die Werke auf die schönen Stellen reduziert. Eine wunderbare, ist auch rundfunkgerecht. Das ist eine Rundfunksendung und das ist eine Stunde, gibt's jetzt irgendwie als Hörbuch. Also kann ich nur empfehlen, das sind richtige Pioniersendungen.
Detlef Clausen. Mit einem Sendungsbeispiel und der Aktivität von Theodor Adornos im Radio. Einige davon sind auch online zu finden, manche wurden verschriftlicht. aktuell zum Beispiel einen Vortrag, den Adorno fürs Radio gehalten hat, aus dem Jahr 1967.
Als ich den Text von Adorno gelesen habe, war ich erstaunt. Ich hatte den Eindruck, der könnte auch ganz aktuell im letzten Jahr geschrieben worden sein. Der ist von 1967 und ist gültig bis heute.
Und die faschistischen Bewegungen könnte man in diesem Sinn als die Wundmale, als die Narben einer Demokratie bezeichnen, die ihrem eigenen Begriff eben doch bis heute noch nicht voll gerecht wird.
Was er mit Wundmalen da beschreibt, dieses unerfüllte Versprechen. Die formal nicht vollendete Demokratie spielt natürlich auch durchaus auf die kapitalistische Wirtschaft an. Also eine Wirtschaftsstruktur, die ganz stark auf Privateigentum auch weiter aufbaut, entzieht ja wesentliche Entscheidungen der Gesellschaft, nämlich gerade ökonomische Entscheidungen, entzieht sie ja der Mitbestimmung. Und das ist ein Widerspruch, der ganz real vorhanden ist. Und aus diesem Widerspruch, da kann eben die Sehnsucht dann ja nach einem autoritären Modell, nach einer Überwindung des liberaldemokratischen Modells, die kann dann eben wieder entstehen.
Das Gespenst der technologischen Arbeitslosigkeit nach wie vor umgeht in einem solchen Maß, dass im Zeitalter der Automatisierung, die ja in Zentraleuropa noch zurück ist, aber ohne Frage nachgeholt werden wird, auch die Menschen, die im Produktionsprozess drin stehen, sich bereits als potenziell überflüssig, ich habe das sehr extrem ausgedrückt, sich als potenzielle Arbeitslose eigentlich fühlen.
Diese Erfahrungen, von denen Adorno spricht, auch diese gefühlte Bedrohung durch Globalisierung, die gefühlte Bedrohung des Überflüssigwerdens, das ist ja schichtenübergreifend, das ist generationenübergreifend, das betrifft schlicht und ergreifend alle. Deswegen kann auch die Propaganda, die auf genau diese Punkte abzielt, auch alle erreichen.
Wer nichts vor sich sieht und wer die Veränderung der gesellschaftlichen Basis nicht will, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als wie der Richard Wagnersche Wotan zu sagen, ich weißt du, was Wotan will, das Ende. Der will aus seiner eigenen sozialen Situation heraus den Untergang, nur eben dann nicht den Untergang der eigenen Gruppe, sondern wenn möglich den Untergang des Ganzen.
Und so arbeitet die rechte Propaganda eben durchgehend. Sie muss Ängste steigern, bis sich sozusagen das Publikum derartig durch diese Ängste, die in ihm ja vorhanden sind, derartig neurotisiert, dass es vom Agitator fast schon abhängig wird. Es wird süchtig nach der Steigerung dieser Ängste. Und das kann man heute auch schlicht und ergreifend dann in den neuen Medien sehen, wie schnell man immense Klickzahlen mit Gerüchten, mit Propaganda erreichen kann, weil es da eine Spektakelsucht gibt. Schnell, laut, spektakulär, glitzernd, das sind die Techniken, die da abgegriffen werden. Und das sind natürlich auch die Routinen, die kulturellen Routinen der Massengesellschaft.
Theodor Adorno sprach bereits 1967 über die Gründe für den Zuspruch rechtsradikaler nationalistischer Bewegung bei breiten Teilen der Bevölkerung. Wenn man so will, eine Flaschenpost in die Zukunft. Nun sind Adornos Aspekte des neuen Rechtsradikalismus neu erschienen bei Surkamp mit einem Vorwort von Volker Weiß, dem Historiker, den wir eben gehört haben. Eines der aufregendsten Bücher über Theodor Adorno in den letzten Jahren stammt übrigens von Dirk Braunstein.
Die vielbeschworene Komplizität seiner Werke ist Resultat dessen, dass er nur veröffentlicht hat, was er sehr gut, sage ich jetzt einfach, durchdacht hat und mehrfach überarbeitet hat und was, wie er gesagt hat, als gewobener Text zur Verfügung stand. Das heißt, er hat sich dafür stark gemacht, dass eine Philosophie, die wahr sein möchte, wesentlich nicht referierbar ist. Das heißt, es kann nur in einer Welt, wie sie nun einmal beschaffen ist, das wahr sein, was sich als so komplex und verwoben darstellt, wie es der Erkenntnisgegenstand, nämlich die Welt, nun einmal auch ist, ebenfalls ist.
Dirk Braunstein, der sich das Verhältnis Adornos zu Marx genauer angesehen hat. Genauer hat er sich bislang unpublizierte Textdokumente angesehen. Er widerlegt damit den Gedanken, dass Adorno mit Marx gar nicht viel anfangen konnte. Sehr anschaulich.
Ich bin von mir aus dann im Zuge der Recherchen zu meiner Dissertation auf die Existenz der Protokolle gestoßen Ich muss gestehen, ich hatte das selbst gar nicht mehr im Blick. Ja, diese Protokolle haben sich für mich als sehr hilfreich erwiesen in Bezug auf das Thema, also Kritik der politischen Ökonomie, weil ich das sonst im Werk nicht gefunden habe. Beim Durchstöbern der Protokolle habe ich gemerkt, dass ich die so interessant finde und natürlich, es sind nicht Adorno Schriften, aber so anders als das, was ich von Adorno kannte, was ich jetzt über Adorno dann kennengelernt habe, dass ich dachte, irgendjemand müsste doch mal das ganze Material, das sind ungefähr 440 Protokolle, herausgeben und öffentlich zugänglich machen. Und da habe ich gedacht, wenn es kein anderer macht, mache ich das.
Ja, wie gesagt, eine der aufregendsten Veröffentlichungen über Adorno stammt von Dirk Braunstein aus den letzten Jahren. Ist allerdings auch schon, ich glaube, 7, 8 Jahre alt. Damals in Transkript Verlag erschienen, Adornos Kritik der politischen Ökonomie, geschrieben von Dirk Braunstein, der zeigt, dass im Zentrum von Adornos kritischer Theorie vor allem auch eine Kritik der Ökonomie, also eine Kritik der politischen Ökonomie steht. Das als ein letztes Wort, ein letzter Tipp, ein letzter Hinweis an dieser Stelle aus Anlass des 50. Jahrestages des Todes von Theodor W. Adorno.